Wir beschäftigen uns gerade mit der Wahrheit, die in der Offenbarung enthalten ist, dass Jesus der letzte Adam ist. In unserer vorigen Lehreinheit sahen wir, dass dies einer der wichtigsten Titel Jesu ist, der letzte Adam oder Menschensohn oder Sohn Adams. Durch den Willen Gottes und aufgrund seiner eigenen Entscheidung identifizierte er sich in jederlei Hinsicht mit dem Geschlecht Adams. Er nahm nicht das Wesen von Engeln an, sondern er nahm den Samen Abrahams an. Er wurde ein direkter, linearer Nachkomme Abrahams und durch Abraham auch Nachkomme Adams. Er wurde unser Löser, unser Erlöser, der wie einer von uns war, der kam, um unser Wesen anzunehmen und unseren Platz einzunehmen und unser Gericht zu tragen. Und all das gipfelte, wie in Jesaja 53,6 zu lesen ist, im Kreuz. Der Herr ließ in ihm unser aller Schuld zusammentreffen. Unsere Rebellion und all ihre unheilvollen Konsequenzen wurden an Jesus heimgesucht. Jesus, der Sohn Gottes, nahm auf sich alles Unheil, das von Rechts wegen auf die Söhne Adams kommen müsste, damit im Gegenzug die Söhne Adams all das Gute empfangen würden, das Jesus als dem Sohn Gottes nach ewigem Recht zusteht. Das Kreuz war der Ort des Tauschs. Jesus nahm das Böse, damit der Gläubige im Gegenzug das Gute bekommen würde. Wir untersuchten in der vorigen Lehreinheit bereits einige Aspekte dieses Tauschs am Kreuz. Damit werden wir in dieser Lehreinheit weitermachen. In der vorigen Lehreinheit besprachen wir die ersten vier Aspekte. Wiederholen wir sie kurz. Erstens, Jesus war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Mit anderen Worten, Jesus bekam die Strafe, die uns wegen unserer sündhaften Taten zugestanden wäre, damit wir Frieden hätten, das heißt Vergebung und Versöhnung. Zweitens, das physische Gegenstück dazu, unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Durch seine Wunden ist Heilung für uns erzielt worden. Jesus trug an seinem eigenen Leib unsere Schmerzen und Krankheiten, damit wir durch die Wunden, die seinem Körper zugefügt wurden, Heilung empfangen würden. Drittens, wir gingen beim dritten Aspekt weiter zu Jesaja 53,10, dem Höhepunkt der Sühne. Die Seele Jesu wurde als Sündopfer zur Sünde gemacht mit unserer Sündhaftigkeit. Jesaja 53,10 wird von Paulus in 2. Korinther 5,21 zitiert, wo es heißt, den, also Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Tausch lautet, Jesus wurde zur Sünde gemacht mit unserer Sündhaftigkeit, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Viertens, diesen Aspekt haben wir beim vorigen Mal begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Es ist die exakte Parallele im physischen Bereich. Jesus wurde mit unserer Krankheit bzw. unserem Kranksein krank gemacht, damit wir mit seiner Gesundheit heil gemacht würden. Es heißt in Jesaja 53,10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Die korrekte wörtliche Übersetzung lautet jedoch, es war der Wille Gottes, ihn zur Krankheit zu zerschlagen oder ihn zur Krankheit zu machen, indem er ihn zerschlug. Diese Formulierung leiden lassen erscheint auch beim Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 13, wo es heißt, so will auch ich dich krank schlagen. Also, Jesus wurde mit unserer Krankheit krank gemacht, damit wir mit seiner Gesundheit heil gemacht würden. Ein weiteres, sehr anschauliches Bild finden wir in Jesaja 1, 5 bis 6. Das haben wir uns beim letzten Mal noch nicht angesehen, Jesaja 1, 5 bis 6. In diesem Kapitel zeigt Jesaja die Sünden der Rebellion des Volkes Gottes Israel auf und warnt sie vor dem Gericht, das über sie kommen wird. Inmitten von alledem zeichnet der Heilige Geist ein Bild von der Sühne, doch nur im Lichte des Neuen Testaments können wir diese Realität ergreifen. Es heißt in Jesaja 1,5, wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Wir sagten es bereits, das ganze Problem ist der Bereich der Rebellion, des menschlichen Willens, der sich Gott widersetzt. dann werden die Auswirkungen der Rebellion anhand eines anschaulichen Vergleichs mit dem menschlichen Körper dargestellt. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Das ist ein Bild von Israel, so wie Gott es sah, trotz ihrer Religion, trotz ihrer Gottesdienste im Tempel, ihrer Opfer, ihrer äußerlichen Befolgung des Gesetzes sah Gott Israel als eine durch und durch sieche und verfallene Gemeinschaft bzw. Gesellschaft. In diesem Zusammenhang denke ich oft an die christlichen Gemeinden. All unsere Gottesdienstbesuche, all unsere Lieder, all diese Dinge empfehlen uns in den Augen Gottes nicht unbedingt. Ich denke, wenn Gott sich heute die bekennende Christenheit ansieht, sieht er sie ganz genauso, wie er Israel in Jesaja 1 sah. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Israel dachte, es halte das Gesetz, es sei das Volk Gottes, es sei einzigartig. Es war stolz auf seinem Tempel, stolz auf seine Religion, stolz auf seine Opfer und es war für sie sehr, sehr inakzeptabel zu hören, dass ihnen ungeachtet all ihrer Religiosität das Gericht Gottes drohte, weil ihr Herz nicht an Gott ausgeliefert war. In ihrem Inneren, in ihrem Herzen waren sie immer noch Rebellen. Sie lehnten sich gegen den allmächtigen Gott auf und das gilt ohne jeden Zweifel auch heute für Millionen bekennender Christen, die Gottesdienste besuchen. In ihrem Herzen sind sie immer noch Rebellen. Und so sieht Gott Rebellion und ihre Konsequenzen, so sieht er sie geistlich. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Ich erinnere mich noch, wie ich eines Tages diesen Vers las und mir dabei dachte, dass Gott Israel in jener Phase so darstellte. Es ist das Bild eines Menschen, der gegen Gott rebelliert. Und plötzlich zeigte mir der Heilige Geist noch etwas anderes. Es ist auch ein Bild von Jesus am Kreuz. Weil Jesus mit all diesem Bösen, mit all dieser Rebellion identifiziert wurde. Seht euch noch einmal dieses Bild, diese Beschreibung an und ihr werdet sehen, dass jedes einzelne Detail auf den Körper Jesu am Kreuz zutrifft. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Das ist eine exakte, buchstäblich zu verstehende, wortwörtliche Beschreibung Jesu am Kreuz. Lasst euch niemals ein nettes religiöses Bild vorgaukeln. Er hat nicht nett ausgesehen am Kreuz. Schlagen wir kurz Jesaja 52 auf und merkt euch Jesaja 1 ein. Die drei letzten Verse von Jesaja 52 sind die Einführung zu Jesaja 53 und deshalb sollte man diese Verse im Zusammenhang lesen. Jesaja 52, 13 beginnt mit dem Wort siehe. Hier wird uns eine Person vorgestellt und diese Person wird als mein Knecht bezeichnet. Diese Person ist Jesus. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Die rabbinische Interpretation dieses Verses lautet: erhoben, höher als Abraham, erhöht, höher als Mose und sehr hoch, höher als die Engel. Das gilt für Jesus. Gott hat ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem anderen Namen ist. Beachtet nun den erstaunlichen Kontrast zum folgenden Vers. Wie sich viele über dich entsetzt haben, und das ist hier ein sehr starkes Wort. Sie sahen etwas, das sie schlicht und ergreifend nicht ertragen konnten. Es war schockierend. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. In einer Übersetzung heißt es, er habe sogar die äußere Erscheinung des Menschseins verloren. Was sie am Kreuz sahen, war eine geschundene, blutende, entstellte Masse eiterndes Fleisch. Das wollen wir uns ganz bewusst vor Augen führen, denn in dieser Wahrheit steckt körperliche Heilung. So real das physische Leiden war, ist auch die physische Heilung, die uns angeboten wird. Und wenn man dieses Leiden vergeistlicht, dann vergeistlicht und verschleiert man auch die physische Heilung. Und das ist etwas, was im Leib Christi tatsächlich geschehen ist. Dann heißt es in Jesaja 52,15. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, also mit seinem kostbaren Blut besprengen. Hier wird erwähnt, dass das Evangelium zu den Nichtjuden gehen wird, denn dieses Wort Nationen bezieht sich immer auf die Nichtjuden. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Im Verlauf der Menschheitsgeschichte haben schon viele, viele nichtjüdische Könige und Regenten Jesus als ihren Heiland und Herrn anerkannt, während über den Augen Israels immer noch eine Decke liegt. Das nur, um aufzuzeigen, wie exakt die Anwendung dieser Worte auf Jesus ist. Nun zurück zu Jesaja 1, 5 bis 6. Hier haben wir wieder genau dasselbe Bild. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Es war keine heile Stelle an ihm. Zu welchem Zweck? Damit in uns vollkommene Gesundheit sei. Durch Glauben an seinen Namen steht uns in ihm vollkommene Gesundheit zur Verfügung. Das ist etwas, das man sehen kann, das verifiziert werden kann, das von Ärzten bestätigt werden kann, dass jede Prüfung besteht. Diese Gesundheit, eine Gesundheit in dieser Form steht uns zur Verfügung, weil im Körper Jesu keine heile Stelle mehr war. Wenn man sich vergegenwärtigt, welche verschiedenen Formen körperlicher Misshandlung der Leib Jesu ertrug, erkennt man, dass dies eine wortwörtliche Beschreibung ist. Sie haben ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt und die Dornen in seinen Schädel hineingedrückt. So wurde seine Kopfhaut aufgerissen und verwundet und Blut floss über seinen Kopf nach unten. Es sammelte sich in seinem Bart und verklumpte dort. Sie rissen ihm die Barthaare aus. Und so gab es Teile der Haut, wo das Fleisch offen lag. Sie schlugen ihm mit Fäusten und mit Stöcken ins Gesicht, so dass große blutende Beulen entstanden. Sie schlugen seinen Rücken 39 Mal mit der römischen Geißel, rissen ihm das Fleisch heraus, bis sogar seine Muskeln und Knochen offen waren. Sie drückten seinen ganzen Körper unter das Gewicht eines Kreuzes, bis er nicht mehr aufrecht stehen konnte. Und dann am Kreuz trieben sie Nägel durch seine Hände und seine Füße. Und schließlich stießen sie noch eine Lanze in seine Seite. Und all das ist wortwörtlich zu verstehen. Es hat sich genau so ereignet. Und genauso wortwörtlich wie das körperliche Leiden ist die körperliche Heilung, die dem Volk Gottes zur Verfügung steht. Es war ein Tausch. Und ich möchte auch noch auf das hinweisen, was ich als Pathos dieser Situation bezeichnen möchte. Es waren, wie es heißt, Wunden und Striemen und frische Schläge. Sie sind nicht ausgedrückt, nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Er bekam keinerlei ärztliche Versorgung, keinen Verband, keine Salbe, nichts. Und in dem Klima, das dort herrschte, fingen die Wunden sehr schnell zu eitern an. Das ist das Bild von Jesus am Kreuz. Es ist meiner Meinung nach eine echte Tragödie, dass die religiöse Kunst dies meist komplett falsch darstellt und manchmal sogar etwas regelrecht Nettes und Ansehnliches daraus gemacht hat. Aber es ist etwas unglaublich Entsetzliches. Aber das ist eben die Folge dessen, dass er sich mit uns in unserer Sündhaftigkeit und deren Konsequenzen identifizierte. Ich sagte bereits am Ende der vorigen Lehreinheit, dass Gott uns seine Gesundheit anbietet, weil Jesus unser Kranksein auf sich genommen hat. Das ist der offenbarte Wille Gottes, vollkommene Gesundheit. Das wird ja auch in 3. Johannes 2 formuliert. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem, also auch finanziell, wohlgeht und du gesund, körperlich gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht, also psychisch und geistlich. Und wenn das keine frohe Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht, was eine frohe Botschaft sein soll. Aber wisst ihr, das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Und wenn ihr etwas hört, das keine frohe Botschaft ist, dann denkt daran, es ist nicht das Evangelium. Viele Leute gehen in die Gemeinde und hören zu, wie etwas gepredigt wird, das man als das Evangelium bezeichnet. Doch wenn man sich ihre Gesichter anschaut, wenn sie den Gottesdienst wieder verlassen, dann weiß man, dass sie nicht die frohe Botschaft gehört haben, oder wenn sie sie gehört haben, dann haben sie nicht geglaubt. Aber in vielen Fällen ist das, was uns als, in Anführungszeichen, Evangelium angeboten wird, alles andere als eine frohe Botschaft. Ich habe, wie ich meine, bereits in einer früheren Lehreinheit von einer Freundin von uns erzählt und ich berichte euch noch einmal davon. Ich erzählte euch von einer Freundin, deren Ehemann zu jener Zeit Diakon in der Moody Bible Church in Chicago war. Sie bekam ein unheilbares Nierenleiden. Sie ging zu allen möglichen Spezialisten und sie alle sagten ihr, dass diese Krankheit unheilbar sei. In ihrer Verzweiflung ging sie in das Büchergeschäft der Moody-Gemeinde, um sich ein Buch über Heilung zu kaufen. Und sie sagte, und ich habe es selbst gehört, wie sie das sagte, sie sagte, ich habe 14 Bücher darüber gekauft, wie man leidet, aber kein einziges darüber, wie man geheilt wird. Das ist keine frohe Botschaft, das ist nicht das Evangelium. Später ging sie in eine Episkopalgemeinde, und das ist schon etwas für einen guten bibelgläubigen Fundamentalisten, und ein Episkopalpriester salbte sie mit Öl im Namen des Herrn, und Gott heilte sie augenblicklich. Sie ging wieder zurück zu dem Experten, einem atheistischen jüdischen Professor, und dieser akzeptierte, dass sich in ihrem Körper ein Wunder ereignet hatte. Und das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Tauscht es niemals für etwas aus zweiter Hand ein. Tauscht es niemals für etwas ein, das weniger gut ist als das. Denken wir doch daran, Gott liebt uns und er behandelt uns wie Söhne und Töchter. Sein Wille für uns ist durch und durch gut. Sein Wille ist, wie Paulus im Römerbrief sagt, gut, wohlgefällig und vollkommen. Beim letzten Mal beschäftigten wir uns mit dem Unterschied zwischen Sünde in der Einzahl und Sünden in der Mehrzahl. Jetzt wollen wir analog dazu exakt denselben Unterschied aufzeigen zwischen Krankheit in der Einzahl und Krankheiten in der Mehrzahl. Schlagen wir dazu 2. Mose 15, 26 auf. Diese Passage vergleichen wir dann mit 2. Mose 23, 25. Beide Passagen schildern, was in Bezug auf Heilung bereitgestellt wurde, aber sie sind doch unterschiedlich. 2. Mose 15, 26. Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Krankheiten steht hier in der Mehrzahl. Doch in 2. Mose 23, 25 heißt es, und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Krankheit, Einzahl. Das heißt, ich werde das Wesen der Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Nicht Krankheiten, sondern Krankheit. Das, was hinter jeder Krankheit steckt, das werde ich aus deiner Mitte entfernen. Und in 5. Mose 7, 15 haben wir eine Verheißung des doppelten Segens. 5. Mose 7, 15. Und der Herr wird jede Krankheit, Einzahl, von dir abwenden und keine der bösen Seuchen, Mehrzahl, Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen. Hier haben wir eine doppelte Befreiung. Manche Leute denken nun, das galt für das Volk Israel unter dem alten Bund. Aber das gilt nicht für Christen unter dem neuen Bund. Aber die Bibel sagt uns, dass der neue Bund ein besserer Bund ist, der auf besseren Verheißungen beruht. Aber es ist schon so, dass so wie manche Leute das sogenannte Evangelium präsentieren, es wirklich besser wäre, unter dem Gesetz des Mose zu leben, als unter diesem sogenannten Evangelium. Dennoch heißt es in 2. Korinther 1, 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm, Christus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn, Christus, das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Und deshalb ist dem Gläubigen in Christus jede Verheißung der Schrift zur Verfügung gestellt worden. Wir leben nicht von den Überbleibseln des mosaischen Gesetzes. Noch leben wir von einem frommen Wunsch für dieses neue Jahrtausend. Wir leben vielmehr hier und jetzt in der Mitte der überreichen Versorgung Gottes für seine Kinder. Gehen wir nun weiter zum fünften Aspekt des Tauschs, wie er in der Studienhilfe auf Seite 7 beschrieben wird. Galater 3, 13 bis 14. Auch das ist wieder ein klares Beispiel für einen direkten Tausch. Das Böse kam auf Jesus, damit das Gute auf uns kommen möge. Galater 3, 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Wie lautet der Tausch? Welche beiden Dinge wurden getauscht? Fluch und Segen. Wozu wurde Jesus gemacht? Er wurde zum Fluch gemacht, damit wir einen Segen empfangen würden. Auch das ist wieder ein klar ersichtlicher und konkreter Tausch. Er ist nicht vage, nicht im Dunkeln, sondern präzise und exakt. Unter dem Gesetz des Mose war verfügt worden, dass ein Mann, der hingerichtet und an ein Holz gehängt wurde, nicht die ganze Nacht über am Holz hängen durfte, weil er ein Fluch war. Und als Jesus ans Kreuz gehängt wurde, wurde damit ganz Israel, das den Herrn kannte, in sichtbarer Weise kundgetan, dass Jesus zu einem Fluch gemacht wurde. Er hing zwischen Himmel und Erde. Der Himmel konnte ihn nicht aufnehmen, und die Erde hatte ihn verworfen. Es gab nirgendwo mehr einen Platz für ihn. Er war ausgestoßen, weil er zu einem Fluch gemacht worden war. Und er war zu dem Fluch gemacht worden, den Gesetzesbruch nach sich zieht. Denn es heißt ja in Galater 3,10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Es lohnt sich, kurz darüber nachzudenken. Ich möchte hier nicht näher darauf eingehen, welchen Platz der Herr im Leben eines Gläubigen hat, aber ich möchte euch auf etwas hinweisen. Wenn du unter das Gesetz kommst und wenn du anfängst, selbst Verantwortung dafür zu ergreifen, dass du das Gesetz hältst, dann musst du ständig das ganze Gesetz halten. Es reicht nicht aus, ein kleines bisschen vom Gesetz gelegentlich einmal zu halten. Die Bibel sagt, wenn du unter das Gesetz kommst und nicht ständig das ganze Gesetz hältst, dann kommst du unter einen Fluch. Es heißt eben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Es geht also nicht nur um die 10 Gebote. Es ist hier jeder einzelne Punkt gemeint, der im Buch des Gesetzes niedergeschrieben ist. Wenn du unter dem Gesetz bist und nicht jeden einzelnen Punkt hältst, dann bist du unter einem Fluch. Seht ihr, wie gefährlich es ist, als Gläubiger wieder unter das Gesetz zurückzugehen? Denn dadurch bringst du dich selbst automatisch unter einen Fluch. Es sei denn, du tust, was Israel niemals schaffte, nämlich das ganze Gesetz halten. Preis dem Herrn, dass wir nicht unter dem Gesetz sind. Wir sind durch den Tod Christi dem Gesetz entronnen. Aber hier wird uns nun vor Augen geführt, was Jesus für jene tat, die unter einen Fluch gekommen waren, weil sie das Gesetz Gottes gebrochen hatten. Er wurde dieser Fluch. Er wurde zu einem Fluch gemacht. Der Fluch des gebrochenen Gesetzes wird sehr, sehr ausführlich und detailliert in 5. Mose 28 dargestellt. Es lohnt sich, etwas Zeit zu nehmen und sich dieses lange, lange Kapitel vom 5. Mose anzusehen. Dieses 28. Kapitel hat 68 Verse. Ich möchte euch nicht jeden einzelnen Vers vorlesen, empfehle euch jedoch, euch einmal die Zeit zu nehmen, dieses ganze Kapitel für euch selbst durchzulesen. Einige Leute haben die Dinge nämlich durcheinander gebracht. Einige Leute bezeichnen etwas als Segen, was Gott als Fluch bezeichnet. Und aus diesem Grund ertragen sie einen Fluch, obwohl sie eigentlich in den Genuss des Segens kommen sollten. Aber die Sache ist sehr klar. Die Bibel ist sehr konkret und sehr logisch. Sie verfährt mit allen Dingen gleich. Es gibt keine Abwandlung und keine Änderung. Doch viele, viele Menschen, die an Jesus Christus glauben und die glauben, dass Christus zu einem Fluch gemacht wurde, damit sie den Segen empfangen können, sind immer noch vom Fluch gebunden. Und manchmal ist ihre Theologie so schräg und verdreht, dass sie den Fluch als Segen bezeichnen. Wenn Krankheit ein Segen ist, warum bezeichnest du sie dann nicht so? Warum gehst du dann zum Arzt, um diese Krankheit loszuwerden? Und wenn sie der Wille Gottes ist, warum bekämpfst du dann den Willen Gottes, indem du den Arzt bittest, die Krankheit zu kurieren? Das ist wirklich übel. Es ist schon schlimm genug, gegen den Willen Gottes zu kämpfen, aber dann ziehst du auch noch diesen unschuldigen Arzt mit hinein, indem du ihn für dich gegen den Willen Gottes kämpfen lässt. Das ist wirklich mies von dir, aber sei bitte logisch, wenn du so denkst. Wenn Krankheit für dich ein Segen ist, dann sei doch nicht so selbstsüchtig und wünsch sie den anderen Menschen. Denk nicht nur an dich. Gib sie weiter. Gib sie anderen Menschen weiter. Nun, im Grunde glauben die Menschen das nicht wirklich. Der einzige Ort, wo die Menschen so dumm daherreden, ist die Gemeinde. Sobald sie sich außerhalb der Gemeinde befinden, reden sie nicht mehr so dumm daher. Aber unglücklicherweise wird durch diese Menschen Schaden angerichtet. Die Bibel lässt keinen Zweifel, Krankheit ist einer von vielen verschiedenen Gesichtspunkten des Fluchs. Sehen wir uns den Text an. 5. Mose 28. Zu Anfang ist von vollständigem Gehorsam die Rede. Und in Vers 2 beginnt die Auflistung der Folgen dieses vollständigen Gehorsams, die bis Vers 13 reicht. Es ist wirklich eine schöne Stelle und deshalb werden wir sie nun in Auszügen lesen. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Wenn du gehorsam bist, kannst du gar nicht so schnell gehen, dass dich der Segen Gottes nicht einholen würde. Das ist die Wahrheit. Das ist eine Tatsache. Ich habe es in meinem eigenen Leben so erlebt. Wenn ich in vollkommener Harmonie mit dem Willen Gottes lebe, werde ich von den Segnungen eingeholt und sie kommen über mich. Ich muss gar nicht lange für sie beten. Ich frage mich vielmehr, wo sie denn eigentlich alle herkommen. Wenn ich 75 km/h drauf habe, kommen die Segnungen mit 85 km/h von hinten und holen mich ein und kommen über mich. Es heißt im Psalm 23 und jeder Christ glaubt dem 23. Psalm, weil das der Psalm vom guten Hirten ist, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Der Segen holt dich ein. Weiter im Text, und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Lesen wir nun die Segnungen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe, also der Segen der Fruchtbarkeit. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und der Herr sagt im Psalm 121, der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Weiter in Vers 7, der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Also kein Feind wird vor dir bestehen können. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 Wegen werden sie vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher. Ist das nicht herrlich? Der Herr wird den Segen nicht nur geben, sondern entbieten. Wenn Gott etwas entbietet oder verfügt, dann geschieht es auch. Es heißt ja in Psalm 33,9, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Wenn Gott etwas verfügt, gibt es keinen Menschen, keinen Gedanken, der es wegnehmen könnte. Weiter in Vers 8. Und zu allem Geschäft deiner Hand. Du wirst nichts tun, was nicht gesegnet ist. Ist das nicht großartig? Es heißt in Psalm 1, alles, was er tut, gelingt ihm. Das gilt für jeden Gläubigen, der bestimmte Bedingungen erfüllt. Das gilt nicht nur für ein paar herausragende alttestamentliche Glaubensmänner. Weiter heißt es im Psalm 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Hier hat Versagen und Scheitern keinen Platz. Ich denke da ganz einfach, ich glaube das. Weiter in 5. Mose 28, 8b. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben. Heiligkeit ist Teil des Segens des Herrn, das heißt, abgesondert sein, nicht in Ägypten leben, sondern in einem anderen Bereich, wo Mücken und Finsternis und Seuchen nicht hinkommen. Vers 10. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist, und sie werden sich vor dir fürchten. Über uns Christen ist der Name des Herrn Jesus Christus ausgerufen. Jeder sollte es sehen können, dass es sich lohnt, Christ zu sein. Wir sollten mit unserem Leben Werbung für den Herrn machen. Wir sollten die Leute neidisch auf das machen, was wir haben. Paulus sagte zu nichtjüdischen Christen, ich versuche euch aufzurütteln, dass ihr in den Genuss der Segnungen Gottes kommt, damit ihr meinen Brüdern, den Juden, dadurch ein Ansporn zur Nachahmung werdet. Und ich sage euch eins, in den 1900 Jahren die zurückliegen, haben die Juden nur sehr wenig gesehen, was sie auf die christliche Kirche neidisch machen würde. Es ist höchste Zeit, dass wir anfangen, das zu demonstrieren, was Gott für uns getan hat. Vers 11. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes. Gottes Versorgung ist überreich und nicht nur einfach so gerade mal ausreichend. Weiterhin Vers 12. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Darin steckt ungemein viel. Das Haupt, der Kopf, hat die Initiative. Der Schwanz folgt dorthin, wo der Kopf hingeht. Wie ich es verstehe, soll Gottes Volk die Initiative haben. Wir lassen uns nicht von Lebensumständen diktieren, was zu tun ist. Wir lassen uns auch vom Teufel nichts diktieren. Wir lassen uns von der Welt nichts diktieren. Wir treffen die Entscheidungen. Ich möchte mit dieser Lehrserie unter anderem dazu beitragen, dass die Initiative wieder beim Volk Gottes ist. Denn das Volk Gottes hat diese Initiative größtenteils verloren. Doch wir treffen die Entscheidungen. Die Welt dreht sich um uns. Wir stehen im Mittelpunkt der Absichten Gottes. Beschließt du eine Sache, wird sie zustande kommen. Das heißt es, Haupt zu sein. Nicht vom Schwanz hin und her geworfen zu werden und sich zu fragen, wo es als nächstes hingehen wird, was einem als nächstes widerfahren wird und woher als nächstes Schwierigkeiten kommen werden. So lebt man wie ein Schwanz, doch Gott sagt, sei nicht der Schwanz, sei der Kopf. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Jemand fragte einmal einen anderen Christen und ich stand gerade daneben, wie geht es dir denn? Der antwortete dann, nun, unter den gegebenen Umständen nicht allzu schlecht. Und der andere entgegnete, was tust du denn unter den Umständen? Du solltest doch drüber stehen und nicht darunter. Das ist die Wahrheit. Wie lautet nun die Bedingung für das alles? Wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die zu bewahren und zu tun ich dir heute befehle, und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur rechten noch zur linken abweichst. Ich lerne immer mehr zu tun, was Gott sagt, und mir keine Gedanken darüber zu machen, was die Leute denken oder wie die Traditionen der Gemeinde oder die Reaktionen der Menschen aussehen. Meine Sicherheit liegt darin, dass ich Gott gehorche. Und wenn ich das tue, bin ich absolut sicher. Nun sehen wir uns die andere Seite der Medaille an. Und das ist nicht so gut. Von Vers 15 bis Vers 68 folgen nämlich nun insgesamt 54 Verse mit Flüchen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Jetzt sind es die Flüche, die dich einholen und über dich kommen, und es ist gleichgültig, wie schnell du auf der Autobahn Gottes fährst. Die Flüche werden in dieser Situation immer schneller sein und sie werden dich einholen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes. Also geistliche und physische Unfruchtbarkeit ist Teil des Fluchs. Vers 20. Der Herr wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden, in allem Geschäft deiner Hand, das du tust. Vers 21. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen. Die Pest ist also eine Folge des Fluchs. Vers 22. Der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht. Schwindsucht ist Teil des Fluchs. Und mit Fieberglut, auch Teil des Fluchs. Und mit Hitze, auch Teil des Fluchs. Und mit Entzündung. Dieses hebräische Wort ist im modernen Sprachgebrauch das Wort für Malaria. Und mit Dürre und mit Getreidebrand und mit Vergilben des Korns. Vers 25. Der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Also, du wirst nicht gegen die Mächte, die dir widerstehen, bestehen können. Vers 27. Ich greife nur einige Aussagen heraus. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens. Das ist ein Fluch. Geschwüre und solche Dinge. Und mit Beulen, Hämorrhoiden, Tumore, so lautet die Alternativübersetzung, das ist ein Fluch. Und mit Krätze und mit Grind. Ich betete einmal für einen Mann im Raum Washington, der seit seiner Geburt die Krätze hatte. Er war 40 Jahre alt. Er war nie ohne Krätze gewesen. Und in einem Augenblick des Glaubens verfluchte ich diese Krätze und es hat ihn nicht mehr gejuckt. Er sagte, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass es mich nicht mehr juckt. Man meint vielleicht, es sei eine Lappalie, wenn es einen juckt. Aber wenn es dich 40 Jahre lang gejuckt hat und dann auf einmal nicht mehr, dann ist das wirklich eine Erleichterung. Vers 28. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn. Das ist ein Fluch. Alle Geisteskrankheiten sind ein Fluch. Und mit Blindheit, das ist ein Fluch. Und mit Geistesverwirrung. Meine Alternativübersetzung lautet Nervenzusammenbruch. Vers 29. Und du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde im Finstern tappt. Das ist also völlige Orientierungslosigkeit und du wirst keinen Erfolg haben auf deinen Wegen. Erfolglosigkeit ist Teil des Fluchs. Und du wirst alle Tage nur unterdrückt. Unterdrückung bzw. Bedrückung ist Teil des Fluchs. Wie viele Christen gibt es denn, die bedrückt sind? Bruder, ich bin so bedrückt, ich spüre so eine Schwere auf mir. Das ist Teil des Fluchs. Und beraubt sein, das heißt betrogen sein, um seines Erbes betrogen worden sein. Vers 33. Du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage. Vers 34. Und du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick dessen, was deine Augen erblicken müssen. Das ist ein Fluch. Vers 35. Der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und an den Schenkeln, von deiner Fußsohle bis zu deinem Scheitel, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Auch das ist Teil des Fluchs. Man kann sagen, dass eigentlich alle Hautkrankheiten Folge des Fluchs sind. Vers 41. Söhne und Töchter wirst du zeugen, aber sie werden dir nicht gehören, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Trifft das nicht auf die moderne westliche Welt zu? Das ist der Fluch der modernen westlichen Welt. Wie viele Eltern genießen denn heute in der westlichen Welt noch ihre Kinder? Nur sehr, sehr wenige. Es gibt in der westlichen Welt heute viele ungehorsame Kinder, aber was ist die Ursache dafür? Ungehorsame Eltern. Das beginnt nie bei den Kindern. Es hat mich gepackt, diese Passage zu lesen. Söhne und Töchter wirst du zeugen, aber sie werden dir nicht gehören. In 5. Mose heißt es einmal, das Familienleben der Menschen ist der Himmel auf Erden, wenn sie Gott gehorchen. Wie viele Familien in der heutigen westlichen Welt sind der Himmel auf Erden? Nur wenige. Und was ist der Grund dafür? Ungehorsam. Weiter in Vers 44. Er, der Feind, wird zum Haupt, du aber wirst zum Schwanz. Das ist die exakte Umkehrung des Segens. Nun diktiert dein Feind, was du zu tun hast. Er setzt die Bedingungen fest. Jedes Mal, wenn ich unter Druck bin, halte ich inne und frage mich, was da eigentlich schiefläuft. Jedes Mal, wenn ich getrieben werde, wenn ich meine, ich müsste dies oder das innerhalb der nächsten 5 Minuten unbedingt machen, dann halte ich inne und sage, Moment mal. Ich lasse mir von Lebensumständen oder von der Zeit nichts vorschreiben. Ich bestimme sie. Ich habe festgestellt, dass Gott eine solche Einstellung segnet. Es ist eines meiner großen Probleme, dass ich eine Art von Druck verspüre, ich müsse dies oder das innerhalb der nächsten 5 Tage oder 5 Wochen oder 5 Monate tun. Ich setze mir selbst immer meine eigenen ganz speziellen Ziele und sehr oft sind es nicht Gottes Ziele. Und so entstehen Konflikte und Disharmonie zwischen dem, was ich tun kann und dem, was Gott möchte, dass ich tue. Ich sage nicht, dass es leicht ist, in einer solchen Situation einen festen Stand einzunehmen. Aber ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass ihr das nächste Mal, wenn ihr getrieben werdet, nicht mehr der Kopf seid. Dann hat jemand anderer die Initiative ergriffen und die Entscheidung getroffen. Finde heraus, wer es ist. Es ist der Feind. Lass dir von ihm nichts diktieren. Du bist ein Kind Gottes. Wir lesen weiter im Text und überspringen Vers 47 und 48. Wir werden beim nächsten Aspekt des Tausches noch einmal auf diese Verse zu sprechen kommen und gehen nun weiter zu Vers 52. Und sie, damit ist der Feind gemeint, wird dich belagern in all deinen Toren. Man könnte die Gemeinde Jesu mit Fug und Recht als belagert bezeichnen. Wisst ihr, was Jesus in Matthäus 18 sagt? Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Wer sollte die Initiative haben? Nicht der Feind, der die Gemeinde belagert, sondern die Gemeinde, die den Feind belagert. Wir sollten die Festungen des Teufels angreifen. Das lehrt die Bibel. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Der Festungen des Teufels. Wenn das Volk Gottes ungehorsam ist, liegt auch die Initiative nicht mehr bei ihm, sondern geht an den Feind. Und alles, was das Volk Gottes dem Feind antun sollte, tut er nun ihm an. Nun, wir gehen weiter zum nächsten Aspekt des Tauschs am Kreuz. Es ist der 6. Aspekt. Die Schlüsselstelle hierzu ist 2. Korinther 8, 9. Merkt euch 5. Mose 28 ein, weil wir gleich wieder dorthin zurückkehren werden. Zunächst aber 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich seid. Was sind hier die beiden Gegenpole? Was ist das Böse? Armut. Und was ist das Gute? Reichtum. So einfach verstehe ich diese Bibelstelle. Wie ich es verstehe, ist Armut ein Übel. Und auch hier möchte ich Folgendes sagen: Wenn du meinst, Armut sei ein Segen, warum bezeichnest du sie dann nicht als solchen? Warum gehst du dann 5 oder 6 Tage in der Woche in die Arbeit, um diesen Segen zu bekämpfen? Das ist doch wirklich absolut lächerlich und unsinnig, so etwas zu sagen. Wer so etwas sagt, gebraucht wiederum nur religiöse Worte. Menschen werden vom Feind bedrückt, sie sind krank, sie sind arm und alles läuft schief, und dann kommt irgendein Prediger daher und sagt: Ach, mach dir nichts draus, das ist der Wille Gottes. Aber das stimmt nicht. Wer dir in deinem Unglauben auf die Schulter klopft und dich tröstet, der tut dir damit keinen Gefallen. Beachte den Vers 9 von 2. Korinther 8, das Wort Gnade. Das ist Gnade, und es gibt nur einen Kanal der Gnade. Das sagten wir schon an früherer Stelle, es ist Jesus Christus. Es heißt in Johannes 1,17, das Gesetz sei durch Mose gegeben worden, aber Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Es gibt nur eine einzige Grundlage der Gnade, das Kreuz. Jede Gnade wird uns auf der Grundlage des Kreuzes zugeteilt. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich diese Gnade zu eigen zu machen, der Glaube. Und es gibt nur einen Verwalter dieser Gnade, der Heilige Geist. Er ist der Geist der Gnade. Wiederholen wir das noch einmal anhand der Studienhilfe, Seite 9. Gnade hat einen Kanal, Jesus Christus, eine Grundlage, das Kreuz, und einen Verwalter, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verwaltet alle Reichtümer der Gnade Gottes, die uns Jesus Christus zur Verfügung gestellt hat. Aus diesem Grund kann man Gnade auch nicht stehlen, man kann sich nicht in die Gnade hineinschummeln. Sie untersteht nicht deiner Verwaltung, sondern der Verwaltung des Heiligen Geistes. Er ist der Haushalter der Gnade Gottes. In 1. Mose 24 finden wir ein wunderbares Gleichnis, das viele von uns kennen. Abraham schickt seinen Verwalter aus, um für seinen Sohn Isaak eine Braut zu finden. Alle guten Sonntagsschullehrer deuten dies natürlich so, dass Abraham ein Sinnbild für Gott Vater ist. Der Sohn ist ein Sinnbild für Jesus Christus, die Braut ein Sinnbild für die Gemeinde. Und der Verwalter ist ein Sinnbild für wen? Für den Heiligen Geist. Er ist der Verwalter der Reichtümer des Vaters, die jenem geschenkt werden, der an seinen Sohn glaubt. Das Wunderbare an dieser Geschichte ist, dass dieser Verwalter 10 Kamele mit sich nahm. Und es heißt, diese Kamele seien voll mit Geschenken beladen gewesen. Und als Rebekka glaubte, fing der Verwalter an, diese Geschenke auszupacken und Rebekka damit zu überschütten. Das ist Gnade. Wodurch kommt sie? Durch Glauben. Und sie wird verwaltet vom Heiligen Geist. Für wen? Für die, die den Sohn Jesus Christus annehmen. Hier haben wir also einen Tausch zwischen unserer Armut und dem Reichtum Jesu. Der Reichtum Jesu bestand aus allen Reichtümern des Himmels, aber er wurde arm, damit wir durch seine Armut, und ich sagte hier immer reich gemacht würden, aber Gott korrigierte mich und sagte, du hast den Text nicht genau gelesen, es heißt nicht reich werdet, sondern reich seid. Denn schließlich kann man ja reich werden und dann wieder arm werden, gerade so wie man krank sein kann, geheilt wird und dann wieder krank werden kann. Das hier aber ist dasselbe und vergleichbar mit gesund sein. 3. Johannes 2, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem kontinuierlich wohlgeht und du kontinuierlich gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Ich sage nun etwas, das missverstanden werden könnte, aber ich denke, ihr müsst zustimmen, dass es logisch ist. Wenn du dem Herrn mit 200 Euro in der Woche gut dienen kannst, dann solltest du ihm mit 400 Euro in der Woche noch besser dienen können. Das ist so konkret, dass es gar nicht geistlich ist. Aber für mich ist das schlicht und einfach nur gesunder Menschenverstand. So sehe ich die Sache. Wir gehen nun noch einmal zurück zu 5. Mose 28 und lesen die Verse 47 und 48. Erinnert euch, dass dies im Rahmen der Passage mit den Flüchen gesagt wird. 5. Mose 28, 47 bis 48. Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem. Was ist der Wille Gottes? Dass wir ihm dienen mit Freude und mit fröhlichem Herzen wegen des Überflusses an allem. Erzählt mir nicht, dass ihr kein fröhliches Herz habt, wenn Gott euch im Überfluss versorgt. Das habt ihr sehr wohl. Seid nicht so religiös, so zu tun, als ob das nicht so wichtig wäre. Für mich ist das wunderbar. Zunächst einmal, weil ich Überfluss gerne mag, und zweitens, weil es für mich eine Freude ist zu sehen, dass es auch mein Vater für mich möchte. Es ist also nicht die Sache an sich, sondern der Geist, der hinter dieser Sache steckt. Gestern Abend bekamen wir einen Anruf. Ich ging nach Hause und ich war mir nicht sicher, wie die Dinge wegen unserer Krankheit und unseres Schwiegersohnes laufen würden. Ich bekam also einen Anruf von einer Frau, die zu mir sagte, Sie bekommen ein Klavier von uns. Einfach so, aus heiterem Himmel. Ich sage euch eins, ich habe mich danach gleich viel besser gefühlt. Vielleicht bin ich so fleischlich, dass ich die Dinge so sehe, aber es heißt, wir sollen dem Herrn dienen mit Freude und mit fröhlichem Herzen wegen des Überflusses an allem. Ich hätte alles Mögliche unternehmen können, ich hätte Geld zusammensparen können und hätte mir dann das Klavier gekauft. Aber wie wunderbar es doch ist, wenn es einem einfach so in den Schoß fällt. Für mich ist dieses Klavier dadurch gleich doppelt so wertvoll. Nebenbei bemerkt, wir haben es noch nicht, aber wir haben es im Glauben. Es kommt. Das war wirklich ein schönes Erlebnis. Eine Gruppe von Leuten, vielleicht 10 Leute, die beschlossen haben, uns dieses Klavier zu geben. Ist das nicht etwas Tolles? Ich bin den Leuten dankbar, aber ich bin auch Gott, meinem himmlischen Vater, so dankbar, dass er an so etwas denkt und in diesem Augenblick so arrangierte, dass ich eine Ermutigung bekam, als ich diese Nachricht erhielt. Das Klavier ist unterwegs. Wisst ihr, manchmal sind wir so geistlich, dass wir nicht mehr echt sind. Das ist das Problem. Wir hatten vor kurzem ein Leitertreffen, in dem wir verschiedene Leute für verschiedene Dienste aussuchten. Bruder Northwood sagte, wir haben 2 Komitees. Und jemand entgegnete dann, das sei ein sehr schlechtes weltliches Wort. Er sagte, nun, ich hätte mich natürlich des religiösen Wortschatzes bedienen können und andere Worte wählen können. Aber es ist nun mal nichts anderes als ein Komitee. Warum nennen wir die Dinge nicht beim Namen? Seien wir doch ehrlich, es ist ein Komitee. Und nun kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der Wille Gottes. Vers 47. Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem. Könnt ihr euch jemanden vorstellen, der so dumm ist, das nicht zu tun? Es ist eigentlich unglaublich, dass jemand das nicht tun würde, und dennoch ist es die Wahrheit, dass unzählige Christen genau in diese Kategorie fallen. Sie dienen dem Herrn, ihrem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen, wegen des Überflusses an allem. Was ist die Alternative? Deshalb wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem. Ich sage dir eins, wenn der Herr deine Feinde gegen dich schickt, wirst du keinen Bogen um sie machen können. Du kannst tun, was du willst, aber du wirst dich diesen Feinden stellen müssen. Es ist etwas Erschreckendes für mich, dass Ungehorsam Gott dazu veranlassen kann, meine Feinde gegen mich zu schicken. Das erschreckt mich wirklich, denn ich weiß, wer diese Feinde sind. Ich kenne sie lange genug. Ich habe sie oft genug in so vielen Menschen gesehen. Ich weiß, wer Gottes und unsere Feinde sind. Es sind die Dämonen. Und wenn Gott diese Dämonen gegen dich loslässt, mein Freund, dann gibt es kein Entkommen. Du wirst deinen Feinden dienen, heißt es hier. Es gibt einen Dämon der Armut. Habt ihr das gewusst? Es gibt ganz definitiv einen Dämon der Armut. Ich habe ihn gesehen. Ich habe gehört, wie er sich so genannt hat, und ich habe gesehen, wie er aus einem Mann ausfuhr. Und dieser Mann zitterte wie Wackelpudding, als dieser Dämon aus ihm ausfuhr. Es war ein hochqualifizierter, talentierter Mann mit 2 akademischen Abschlüssen, viel Erfahrung und guten Referenzen. Er hatte 2 Jahre lang keine Arbeit finden können. Er hatte über $1,000 dafür ausgegeben, sich bei verschiedenen Firmen zu bewerben. Und er kam zu uns und er war ratlos. Und er sagte, was ist denn das Problem? Und es war nicht ich, der für ihn gebetet hat, sondern ein anderer Bruder, der diesen Dämon der Armut erkannte. Dieser Mann wurde bis in die Grundfesten erschüttert, als dieser Dämon aus ihm ausfuhr. Es war erschreckend, das mit anzusehen. Du glaubst nicht, dass Armut ein Dämon ist? Ich sage dir, ich weiß, dass es einer ist. Ich werde euch noch etwas von einem anderen Dämon erzählen, einem sehr eigenartigen, der einige Leute betrifft. Es geht in diesem Beispiel um einen Tierarzt, einen sehr erfolgreichen noch dazu. Er suchte nach einem sehr wertvollen Pferd für einen sehr wohlhabenden Mann. Er fand dieses Pferd und das Pferd entwickelte sich prächtig. Deshalb beschloss er, diesen Mann anzurufen und ihm zu sagen, dass sich sein Pferd gut entwickelt. Als er telefonieren wollte, war etwas in ihm, das sich darüber ärgerte, dass er bei diesem Anruf so hohe Gebühren wegen des Ferngesprächs bezahlen musste. Und als er gegen dieses Etwas ankämpfte, wurde ihm der Name dieses Dämons genannt und er hieß Sparsamkeit, ein sehr eigenartiger Name. Und der Mann erkannte, wie zutiefst unlogisch es doch war, sich über die Gebühren eines Ferngesprächs zu ärgern, wenn man einen Millionär anruft, um diesem zu sagen, dass sich sein Pferd gut entwickle. Es war einfach lächerlich. Und er löste sich von diesem Dämon, rief den Mann an und der Mann war begeistert. Dieser Telefonanruf war vermutlich mehrere hundert Dollar wert gewesen. Aber der Tierarzt war während der Weltwirtschaftskrise groß geworden und so erzogen worden, dass man immer sparsam sein muss und nie etwas genießen darf. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich bin kein Amerikaner, aber ich habe in der Seelsorge schon so oft mit Menschen zu tun gehabt, die einen ganz anderen Gesichtsausdruck bekommen, wenn sie anfangen, über die Weltwirtschaftskrise zu reden. Mir ist klar, dass diese Zeit tiefe Verletzungen in vielen, vielen Menschen hinterlassen hat, die sie durchlaufen mussten und in jener Zeit groß wurden. Vorgestern war ein Ehepaar bei uns zu Hause und auch bei ihnen fanden wir die Wurzel ihres geistlichen Problems in der Weltwirtschaftskrise und in dem, was sie in ihrer Kindheit durchmachten und welche Haltung gegenüber materiellen Dingen ihnen in ihrer Kindheit beigebracht worden war. Man kann natürlich auch ins andere Extrem gehen. Ich bin ganz und gar der Meinung, dass das Problem vieler Vertreter der modernen Generation, die heute in der westlichen Welt aufwächst, darin besteht, dass sie nie Mangel erlebt haben. Und aus diesem Grund verachten viele materiellen Überfluss, was genauso unlogisch und töricht ist wie das andere Problem. Es gibt Extrempositionen zu beiden Seiten, doch der Mittelweg ist der Weg Gottes. Da ich eingebürgerter Amerikaner bin, habe ich noch etwas herausgefunden und hier muss ich etwas vorsichtig sein. Man muss sehr genau aufpassen, was man in den USA über die einzelnen Staaten der USA sagt, denn wenn es den Staat einer Person betrifft, mit der man spricht, dann fühlt sich diese persönlich angesprochen. Aber es gibt eine bestimmte Gegend in den USA, die Gegend um Tennessee und Missouri, die eine absolute Brutstätte für den Dämon der Armut ist. Habt ihr das gewusst? Es ist wirklich bemerkenswert. Ich hoffe, es nimmt niemand Anstoß daran, aber ich bin ja in gewisser Weise objektiv, weil ich in dieses Land komme und es sozusagen als Außenstehender und Fremder sehe, auch wenn ich durch die amerikanische Staatsbürgerschaft in diesem Land identifiziert werde. Ich habe herausgefunden, dass man manchmal schon so eine bestimmte Ahnung von dem Problem einer Person bekommt, sobald man herausgefunden hat, wo sie herkommt. Und das ist wirklich bemerkenswert. Das sind also die Feinde, die wegen unseres Ungehorsams gegen uns geschickt werden. Gehen wir nun wieder zurück zu 5. Mose 28, 48. Wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem. Das ist der Fluch. Wenn man Hunger, Durst, Blöße und Mangel an allem zusammennimmt, dann hat man absolute, krasseste Armut. Was ist das? Ist das ein Segen oder ist es ein Fluch? Es ist ein Fluch. Noch etwas. Stellt euch Jesus am Kreuz vor. Lest den Hintergrund der Kreuzigung und ihr werdet feststellen, dass jedes einzelne dieser Kriterien absolut exakt auf ihn zutraf. Er hatte 24 Stunden lang nichts gegessen, er war hungrig, einer seiner letzten Sätze war, mich dürstet. Und ihr solltet euch hier auch nichts von irgendwelchen netten religiösen Bildern vormachen lassen, er war nackt. Zu jener Zeit hatte ein Mann 4 Kleidungsstücke und diese Kleidungsstücke wurden am Fuß des Kreuzes auf die 4 Soldaten verteilt. Jeder Soldat bekam ein Kleidungsstück und dann hatte Jesus zusätzlich noch das saumlose Kleid, das sie nicht teilen wollten und deshalb losten sie es aus. Die direkte logische Schlussfolgerung daraus ist, dass Jesus am Kreuz nichts anhatte. Das war Teil des Fluchs. Es musste erfüllt werden. Deshalb sage ich, dass ihr euch von netten religiösen Darstellungen nicht die Wahrheit darüber verstellen lassen dürft, was tatsächlich am Kreuz geschah. Jesus wurde in jederlei Hinsicht total mit dem Fluch identifiziert. Jederlei Hinsicht total, damit wir den Segen haben würden. Der Höhepunkt des Fluchs ist Mangel an allem. Er hatte nichts mehr, nicht das Allergeringste. Er hatte kein Geld, er hatte kein Grab, in dem er beerdigt werden konnte. Er wurde im Grab eines anderen beigesetzt, hatte keinen Freund mehr, keinen Verwandten. Alles war ihm weggenommen worden. Es war der totale und absolute Mangel an allem. Und wisst ihr, warum er das tat? Er tat das als unser Stellvertreter. Er tat das an unserer Stelle und sein Motiv war die Liebe. Wie sieht nun die Alternative aus? Das lesen wir in 2. Korinther 9,8. In diesem Zusammenhang möchte ich nur etwas sagen, um einen falschen Eindruck zu korrigieren, der vielleicht entstanden ist. Ihr dürft nicht meinen, Jesus sei arm gewesen, bevor er ans Kreuz ging. Er war es nicht. Es hatte ihm nie etwas gefehlt. Als er seine Jünger ohne Silber und Gold, ohne Brot, ohne Tasche und ohne Münze im Gürtel ausschickte und sie wieder zurückkamen, fragte er sie, hat es euch an irgendetwas gefehlt? Und sie sagten, an nichts, Herr. Viele Menschen haben die irrige Vorstellung, man müsse viel Geld auf der Bank haben, um reich zu sein. Man muss nicht. Im Grunde ist das lediglich ein Reichtum zweiter Klasse. Der eigentliche Reichtum besteht darin, dass einem alles zur Verfügung steht und man es dann hat, wenn man es braucht. Ich hatte in meinem Leben das Vorrecht, schon ein oder zweimal mit ziemlich reichen Männern zusammen gewesen zu sein, und dabei ist mir eines aufgefallen, sie haben so gut wie nie viel Bargeld dabei. Habt ihr das gewusst? Sie ziehen einfach die Kreditkarte raus. Ich war einmal mit einem reichen Mann zusammen, der nicht einmal eine Kreditkarte herausziehen musste. Er unterschrieb einfach für alles, was er nahm, weil er so bekannt war. Ich sagte es schon einmal, Jesus gebrauchte einfach die Kreditkarte seines Vaters. Er hatte nie einen Mangel. Und wenn du kein Geld hast, um die Steuer zu bezahlen, dann fang dir einfach einen Fisch und du findest das nötige Geld im Maul des Fisches. Im Grunde ist das echter Reichtum. Ich muss sagen, dass ich diesen Standard noch nicht erreiche. Einige Christen hingegen schon. Ich kenne Christen, die so leben, die jeden Augenblick ihres Lebens so leben, im völligen Überfluss, ohne ein Bankkonto zu haben. Nennt das ja nicht Armut, das ist Überfluss. Und je mehr Überfluss du hast, desto mehr kannst du anderen Menschen geben. Gott hat mir das gezeigt. Es ist in Ordnung, Glauben für deine eigenen Finanzen zu haben. Das ist ein bestimmtes Niveau. Aber wenn du Glauben für andere haben kannst, ist das ein noch höheres Niveau. Paulus sagt über seinen eigenen Dienst, diese Hände haben meinen eigenen Nöten gedient und jenen, die bei mir waren. Er hatte Glauben für sich selbst und für jene, die ihn begleiteten. Und Gott zeigt mir gerade, dass es ein höheres Niveau des Glaubens gibt, als einfach nur in der Lage zu sein, für die eigenen Nöte zu glauben. Es steht noch etwas in der Schrift, das auf mich und auf viele von uns zutrifft. Die Kinder sollten nicht etwas für die Eltern zurücklegen, sondern die Eltern für die Kinder. Wir sollten in der Lage sein, unseren Kindern etwas zu schenken. Ich meine damit nicht nur Finanzen. Wir sollten etwas haben, das wir weitergeben. Wir sollten nicht vom absoluten Minimum leben und sagen, ich habe gerade genug für mich selbst. Danken wir Gott, wenn das so ist, aber es gibt ein höheres Niveau. Gib dich nicht damit zufrieden. Schlagen wir nun 2. Korinther 9,8 auf und sehen wir uns an, wie das dargestellt wird, was Jesus jetzt für uns möglich gemacht hat. Wir haben uns ja bereits 2. Korinther 8,9 angesehen und werden nun diese beiden Bibelstellen hintereinander betrachten, 2. Korinther 8,9 und 2. Korinther 9,8. Zunächst 2. Korinther 8,9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. 2. Korinther 9,8. Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überströmt zu allem guten Werk. Ich habe hier das Wort alle eingefügt, weil es auch so im Griechischen steht. Hier wird deutlich, dass wir in einem einzigen Vers das Wort alle oder jede fünfmal und das Wort überströmen insgesamt zweimal haben. Das ist das Niveau der Versorgung Gottes. Es ist nicht nur so, dass es gerade reicht. Es ist nicht nur so, dass wir gerade genug haben. Es ist eine Genüge, die uns in die Lage versetzt, zu jedem guten Werk überzuströmen. Lesen wir diese Passage noch einmal und lassen wir sie auf uns wirken. Gott aber vermag auf euch, überströmen zu lassen jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überströmt zu allem guten Werk. Und wenn wir das lesen, wollen wir uns daran erinnern, dass dies alles Gnade ist, die uns durch Glauben von Jesus Christus her zuteil wird. Eine Frau sagte einmal zu mir, dass sie ziemlich lange brauchte, um zu verstehen, dass die Quelle ihrer Sorgung nicht der Arbeitgeber ihres Mannes war. Wie viele von uns sind in ihrem Glauben so darauf beschränkt, dass sie sagen, ich verdiene so und so viel bekomme ich zusammen. Eine unserer Töchter studiert, ist in England mit einem Mann verheiratet, der Zahnmedizin studiert. Sie haben derzeit nicht mehr, als dass es für sie beide reicht. Sie sagte in unserer Anwesenheit, das können wir schaffen und jenes können wir schaffen. Und ich sagte, wenn eure Quelle der Versorgung das ist, was ihr von der Regierung als finanzielle Unterstützung bekommt, dann ist das wirklich alles, was ihr schaffen könnt. Aber wenn ihr Gott vertraut, könnt ihr weitergehen. Kauft euch ein Telefon. Und ein Telefon ist in England ein gewisser Luxus. Ich sagte, ihr kauft euch das Telefon und dann seht mal, ob Gott euch nicht die Mittel dafür zur Verfügung stellt. Und er hat es getan. Gleichgültig, ob du ein regelmäßiges Einkommen hast oder ob du Rente beziehst. Die Quelle deiner Versorgung ist nicht dein Arbeitgeber oder der Staat, sondern Gott. Und Gott kann dich über diesen Kanal oder über ein halbes Dutzend andere Kanäle versorgen. Beschränke Gott nicht durch deinen Unglauben auf eine einzige Quelle der Versorgung. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.